Interdisziplinäre Roboterchirurgie, also wie gesagt, vielen Dank für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut und das Wort interdisziplinär ist so ähnlich wie CO2-neutral und wertschätzend, das kennen wir aus der täglichen Sprache und das gehört irgendwie zum guten Ton und dann haben wir gedacht, das ist ein super Vortrag und ich freue mich wirklich, also ich habe keinen Interessenskonflikt. Nächstes bitte. Wenn man jetzt nachschaut, interdisziplinäre Roboterchirurgie, weil irgendwie war ich dann doch ratlos, wo soll ich jetzt genau anfangen und was gibt es dazu? Also im Internet finden Sie 5 Ergebnisse und das Ergebnis Nummer 1 ist der heutige Kongress und der Vortragstitel. Das zweite ist ein Schweizer Spital, das sich interdisziplinäre Roboterchirurgie auf die Fahnen heftet. Nächstes bitte. Auch im Englischen geht es nicht viel weiter, sodass ich etwas ratlos war. Nächstes. Den Begriff interdisziplinär kennen wir, also mehrere Disziplinen umfassend und die Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen betreffend und Roboterchirurgie, also es ist nicht der Chirurg, der direkt mit den Händen operiert, sondern mit Hilfe eines Roboters und die Synthese dieser beiden Begriffe werde ich versuchen, zumindest einmal grob in diesem Vortrag zu umreißen. Am AKH in Wien ist es so, dass wir im Endeffekt 6 Abteilungen haben, die gemeinsam den Roboter nutzen. Wir haben ein SI-System und hier federführend natürlich die Urologie, aber auch die Gynäkologie. Wir von der Allgemeinchirurgie sind seit etwa 4 Jahren dabei. Und dann gibt es noch die Thorax, die Transplantchirurgie und ganz neuerdings auch die HNO. Und all das zusammen ist eingebettet in die Anästhesie, weil ohne die Anästhesie können wir keine Roboterchirurgie machen, keine Chirurgie generell, weswegen ich das da jetzt als quasi Schirm über alle Abteilungen drüber geheftet habe. Wie möchte ich das gliedern, den heutigen Vortrag? Zuerst einmal ein bisschen was über die kolorektale Chirurgie erzählen, weil ich glaube, um ein interdisziplinäres Konzept zu verstehen, ist es einmal wichtig zu wissen, woher jetzt im konkreten Fall ich komme oder was unsere Abteilung tut, wie wir zusammenarbeiten mit Partnerdisziplinen, vor allem der Gynäkologie und der Urologie. Dann kurz das Thema Anästhesie in der Roboterchirurgie streifen. Ich glaube, das ist ein sehr wesentlicher Aspekt. Und dann etwas zum Thema Kosteneffizienz. Wir alle kennen das Schlagwort Kosteneffizienz, der Roboter ist teuer und nicht effizient und wozu machen wir das? Und ich glaube, dass Interdisziplinarität gerade bei der Kosteneffizienz eine wichtige Rolle spielt. Zur kolorektalen Chirurgie. Sie kennen die Literaturdaten, die zeigt, dass die laparoskopische Chirurgie der offenen Chirurgie nicht unterlegen ist, gleich gut ist, aber viele Short-Term-Benefits hat. Die Patienten sind kürzer im Spital, haben früher Darmfunktion wieder, brauchen weniger Schmerzmittel, brauchen weniger Blut. Nachteile der Laparoskopie sind aber, es ist schwierig zu erlernen, sie haben eine Lernkurve, es dauert länger als die offene Chirurgie, es kostet mehr und es gibt Limitationen. Und es gibt die Problematik der Konversion. Und jetzt kommen wir zur Roboterchirurgie, insbesondere bei einer Tumorentität in der Kolorektalchirurgie, nämlich dem Rektumkarzinom. Hier ist es klar gezeigt, dass die OP-Zeit in der offenen Gruppe im Vergleich zur laparoskopischen Gruppe kürzer ist und zusätzlich eine höhere Rate an R1-Resektionen in der laparoskopischen Gruppe ist, aufgrund dieser von mir angesprochenen Probleme der technischen Schwierigkeiten. Und da kommen wir eben zur Roboterchirurgie. Die Laparoskopie agiert mit starren Instrumenten, wo man insbesondere, wenn man tief ins Becken kommt, Probleme bekommt. Und hier ist eben die Frage, ob das robotisch einfacher ist. Hier ein kurzes Video, da sieht man ganz gut den Sauger, der ein starres Instrument ist und hier quasi hilfsweise im Becken mit agiert, aber im Vergleich dazu das gut abwinkelbare Instrument des Roboters, das gerade im unteren Bereich des Beckens hier deutliche Vorteile bietet. Also diese abwinkelbaren Instrumente, das stabile Kamerabild, 3D-Visualisierung, also sehr viele Vorteile auf Seiten der Roboterchirurgie. Sie können die Bewegungen skalieren, sie können vergrößern, es ist ergonomischer. Und was ganz wesentlich ist, kommt unten, es ist eine relativ kurze Lernkurve und was es gibt Trainingsprogramme in der Roboterchirurgie und hier scheint ein Vorteil zu sein im Vergleich zur laparoskopischen Chirurgie, da gibt es diese Programme in dem Sinn nicht, vor allem in der kolorektalen Chirurgie. Wir versuchen das zwar in Österreich aufzubauen, es gibt entsprechende laparoskopische Kurse, aber was es in der Roboterchirurgie gibt, es gibt wirklich ein standardisiertes Curriculum. Michael Bergmann, der auf der linken Seite oben zu sehen ist, und ich sind stolz sagen zu können, dass wir hier zertifiziert sind auf diesem Bereich und so man Patienten standardisiert diese Methode anbieten kann. Wie schaut es aus mit den Ergebnissen? Es gibt eine Meta-Analyse mehrerer randomisierter Studien im kolorektalen Bereich, die gezeigt hat, dass es Vorteile eben gibt, aber auch Nachteile. Der erste Nachteil im Vergleich zur laparoskopischen Chirurgie bei der Roboterchirurgie ist, dass es länger dauert, also noch einmal länger als also wenn Sie laparoskopisch und offen vergleichen, operieren Sie schon laparoskopisch länger und wenn Sie es roboterchirurgisch machen, dauert es eben noch länger. Aber es gibt Hinweise, dass weniger Blutverlust ist und eine geringere Konversionsrate in den robotischen Therapiearmen. Schonung autonomer Nerven dürfte auch ein Vorteil sein. Hier eine Studie aus Korea, die gezeigt hat, dass Patienten, die robotisch operiert werden, tendenziell eine bessere Funktion der autonomen Nerven postoperativ haben. Und dann gibt es eine sehr viel beachtete randomisierte Studie, die untersucht hat, prospektiv, wie ist jetzt der Vorteil in der kolorektalen Chirurgie beim Rektumkarzinom, wobei der primäre Output-Parameter war, wie schaut es mit der Konversionsrate aus, wenn wir laparoskopisch und offen vergleichen. Und die Studie war relativ ernüchternd, weil sie gezeigt hat, so deutlich ist dieser Vorteil gar nicht. Im Gegenteil, es gibt eigentlich keinen signifikanten Vorteil des Roboters im Vergleich zur Laparoskopie. Also die Konversionsrate in beiden Armen war mehr oder weniger gleich, beziehungsweise kein statistischer Unterschied. Wenn man es dann genauer beleuchtet, sieht man, es gibt schon Vorteile in Subgruppen, nämlich vor allem männlichen Patienten mit sehr tiefen Tumoren, wo doch ein deutlicher und signifikanter Trend zu sehen ist, dass die Roboter mit dem Roboter operierten Patienten eine geringere Konversionsrate haben. Und was ganz wesentlich ist, und jetzt sind wir wieder beim Lernen, das Problem der Studie war, dass die Chirurgen, die hier am Roboter operiert haben, alle noch nicht eine sehr große Erfahrung hatten im Bereich der Roboterchirurgie und erst im Zuge der Studie diese Erfahrung aufgebaut haben. Und was man hier sieht, ist unabhängig von der Expertise auf dem, im laparoskopischen Bereich der Chirurgen, konnte sozusagen das Risiko für eine Konversion im Zuge der Zunahme der robotischen Experience, also Erfahrung, deutlich gesenkt werden. Das heißt, es ist eine sehr schnelle Lernkurve und je mehr robotische Cases operiert werden, umso besser die Ergebnisse. Und was eben wesentlich ist, das hängt nicht davon ab, wie gut ein Chirurg im Bereich der Laparoskopie ist. Und hier kann man das grafisch darstellen. Das heißt, je höher die Experience auf der X-Achse aufgetragen, umso geringer das Risiko einer Konversion. Also es gibt Learning Effects, das heißt, Chirurgen können mit zunehmender Expertise hier immer besser werden. Und das sind diese Small Incremental Benefits, wie ich das nennen würde, kleine Bausteine, die dann in Summe doch zu einem Effekt für die Patienten beitragen. Wie sieht es bei uns an der Uni aus? Wir haben etwa 100 Patienten bis jetzt behandelt, vorwiegend Patienten mit Rektumkarzinomen und linksseitigen Kolonkarzinomen, aber auch einige andere Indikationen und auch benigne Indikationen wie Divertikelerkrankung und Prolaps. Die meisten Patienten haben eine tiefe vordere Rektumresektion, Hemikolektomien bekommen, aber auch Rektumextirpationen. Wie sieht es mit unserer Lernkurve aus? Ich zeige Ihnen die Daten ganz unverblümt, wie das aussieht. Wir haben quasi from scratch begonnen und wenn man sich die Daten ansieht, es sind diese 92 Patienten aufgeteilt in zwei Hälften. In der ersten Hälfte eine dramatische Rate an Komplikationen mit etwa 20% Reoperationsrate. Unterschiedlichste Probleme, Leaks, Ileus, ischämische Nekrosen. Man muss das also wirklich lernen, wenn man diese robotische Erfahrung nicht hat. Ab der Hälfte der Patienten sieht man dann, dass wir die Reoperationsrate deutlich reduzieren konnten auf etwa 2%. Was ich jetzt noch, wenn wir im interdisziplinären Kontext uns heute bewegen, sagen möchte, es gibt gewisse Dinge, die haben eine interdisziplinäre Komponente. Nämlich, wir hatten 2% mit Compartment-Syndromen und das ist ein wesentlicher Punkt, wenn Sie in einem Team arbeiten und etwas, eine neue Technologie und in diesem Fall eben die Roboterchirurgie etablieren. Patienten mit Rektumkarzinomen müssen extrem kopftief gelagert werden. Wenn Sie das SI-System, wie wir es verwenden, dann können Sie den Patienten während der Operation nicht umlagern und wenn Sie dann zu Beginn Ihrer Lernkurve lange operieren, haben Sie das Problem, dass diese Probleme auftreten können und es ist wichtig, im interdisziplinären Team genau auf das zu achten und auch zu schauen, diese Komplikationen A zu vermeiden und B rechtzeitig zu erkennen. Wie sieht es jetzt mit der Zusammenarbeit mit den Partnerdisziplinen aus? Wir haben eine sehr enge Kooperation mit Professor Wenzel von der Gynäkologie, der sich mit der Endometriose beschäftigt. Hier gibt es eine randomisierte Studie, die sich beschäftigt hat mit dem fraglichen Vorteil der Roboterchirurgie in der Therapie der Endometriose. Ähnlich wie der, die Studie, die ich vorher angesprochen habe im Rektumbereich, kein wirklicher Vorteil der Roboterchirurgie, wobei hier die Operationszeiten gleich waren, die Ergebnisse letztlich gleich, aber eben kein Vorteil. Wir glauben, es gibt sehr wohl Vorteile, die sich in der interdisziplinären Zusammenarbeit ergeben, nämlich bei der tief infiltrierenden Endometriose, also bei Patientinnen, die eine Darmbeteiligung haben und einen ausgedehnten Befall mit dem aufgrund dieser Endometriose. Wir haben 6 Patienten so behandelt, gemeinsam, simultan Sigma und Rektum resiziert, Konversionsrate war 0%, auch keine Komplikationen. Und hier ist vielleicht quasi gerade der Vorteil, diese Small Incremental Benefits, die Gynäkologie gemeinsam mit der Chirurgie hier vielleicht ein Vorteil. Wie sieht es mit der Kooperation mit der Urologie aus? Gerade im Bereich der Divertikulitis kann es zu Fistelbildungen mit der Blase kommen. Hier gibt es Daten, die zeigen, dass Patienten mit kolovesikalen Fisteln eine deutlich komplexere Operation benötigen, das oft technisch aufwendiger ist, laparoskopisch. Und hier gibt es einen Vorteil hinsichtlich der Konversionsraten im robotischen Arm, nämlich in dieser Studie keine Konversionen in der robotischen Gruppe und doch immerhin fast 15% Konversionen in der laparoskopischen Gruppe. Wir haben nicht sehr viele Patienten hier behandelt. Es waren 2 mit einer schweren Divertikulitis und einer kolovesikalen Fistel, aber auch hier kombinierte Operation mit simultaner Blasenübernähung, keine Konversionen und keine Komplikationen. Kurz zur Anästhesie. Für die Anästhesie ist die Roboterchirurgie eine sehr spezielle Situation. Aufgrund der Tatsache, dass sie eben den Patienten, ich habe da ein Bild mit, Patient wird quasi fixiert gelagert, wird nahezu komplett von diesem Roboter und diesen Armen abgedeckt und für die Anästhesie ist da sehr viel Planung notwendig, um die Patienten so ein Setup zu gewährleisten, dass eben die Operation, auch wenn Probleme auftreten, problemlos weiter vonstatten gehen kann und die Anästhesie immer am Drücker bleibt und hier die Kontrolle behält. Also es gibt dieses bulky Equipment, wie das so schön heißt, das die Anästhesie limitiert. Man muss wirklich schauen, wie wird der Patient mit welchen Lines versorgt und wie wird er monitiert, weil das wahnsinnig schwierig ist, während der Operation hier Adaptierungen vorzunehmen. Dann werden Patienten sehr stark, speziell in der Kolorektalchirurgie, kopftief gelagert und das sind spezielle Herausforderungen an die Anästhesie. Und was wesentlich ist, wenn Sie es mit kritisch kranken Patienten zu tun haben, haben Sie natürlich das Risiko von Komplikationen und dann ist die Frage, was tut man, wenn es wirklich zu einer Komplikation kommt und man etwa bei einer Blutung oder so intraoperativ schnell konvertieren muss. Hier gibt es mittlerweile Curricula, die entwickelt wurden, um ein interdisziplinäres Team entsprechend darauf vorzubereiten, wie vorzugehen ist in der Situation einer Notsituation, wo man schnell konvertieren muss. Und was hier gezeigt worden ist, ist, was sind die Rollen der einzelnen Personen im OP-Saal und wer sozusagen übernimmt welchen Part und wie kann man durch ein strukturiertes Training hier die Ergebnisse verbessern. Hier sieht man also quasi den Ausgangswert und dann nach dem Training hier in verschiedensten Parametern eine Verbesserung und insbesondere bei dieser sogenannten Undocking Time, also wie schnell man quasi vom Roboter abdocken kann. Da sieht man eine dramatische Verbesserung, wenn so ein strukturiertes Training durchgeführt wird. Kurz zur Kosteneffizienz. Es wird immer wieder kritisiert, die Roboterchirurgie ist teuer. Das ist unumstritten so. Ich bringe gerne das Beispiel der Telekommunikation. Auch da, wir können uns vielleicht, also ich kann mich an diese Telefone nicht mehr erinnern, aber wie man in der Literatur gut nachlesen kann, die waren sündteuer zu Beginn und mit der Zeit wird es dann einfach eine Technologie, die jeder nutzen kann und wer sich heute ein Handy kauft, kann das in der Regel für relativ wenig Geld machen und es ist auch nicht mehr so teuer, wie es früher war. Und womit hängt das zusammen? Hier sieht man die Mobilfunkanschlüsse in Deutschland als Beispiel und dazu daneben aufgetragen die Minutenpreise in die Netze. Sie sehen, mit zunehmender Anzahl der Anschlüsse sinken natürlich dann entsprechend die Kosten. Und ich glaube, auf diesem Gebiet wird es, also so wird es in der Roboterchirurgie langfristig auch sein. Wer weiß, wo wir auf dieser Kurve uns befinden, wahrscheinlich noch sehr weit links. Aber mit zunehmendem Einsatz dieser Systeme und der zunehmenden Erkenntnis über diese Small Incremental Benefits werden die Preise dann entsprechend auch sinken und dieses Argument wegfallen. Ist Roboterchirurgie kosteneffizient? Viele sagen ja. Warum? Wenn man es an High-Volume-Centers macht, mit einer entsprechenden Expertise und diese Systeme auch wirklich effizient nutzt und in einem interdisziplinären Kontext, und da sind wir jetzt wieder bei der Interdisziplinarität, das heißt maximale Nutzung der Geräte, damit die möglichst wenig Stehzeiten haben und möglichst viel benutzt werden, dann ist die Chance da, dass das kosteneffizient wird. Also Interdisziplinarität spielt auch in der Roboterchirurgie eine zentrale Rolle. Es gibt hier Beispiele, die wir konkret an der Uni in Wien leben, also insbesondere im Bereich der Endometriose, aber auch bei der Sigmodivertikulitis. Für die Anästhesie ist Roboterchirurgie eine spezielle Herausforderung und wichtig ist, entsprechende Synergien zu nutzen, um auch kosteneffizient zu sein. Zwei abschließende Statements: Operate with friends, das heißt, Sie müssen einfach ein Team haben und über die Grenzen hinausschauen und gut gemeinsam zusammenarbeiten. Und Pierre-Christophe Orazio-Nanti sagt immer, there is no way back from robotic surgery. Danke vielmals.